Es ist 12 Uhr. Einfach besser informiert. NDR 1 Radio MV. Die Mittagsschau. Kompakt, kompetent, auf den Punkt. Das Top-Thema.
Oh Mann, was für ein Dienstag. Schlechte Nachrichten heute für alle deutschen Fußballfans und schlechte Nachrichten jetzt auch noch für alle Autofahrer, denn Petra Künzer, der Tankrabatt endet. Wie sieht's bei dir aus? Ist der Tank noch voll?
Nein, natürlich nicht. Ich habe auch nicht dran gedacht und vergessen, nochmal schnell voll zu tanken. Aber man muss ja auch immer das Gute sehen. Offiziell endet ja erst morgen der Tankrabatt, also steigen heute die Preise um 12 noch nicht ganz so doll. Und die Schlangen an der Tankstelle, die sind vermutlich dann auch wieder kürzer. Fragen wir meinen Kollegen Frank Schwarz in unserer Aktuell-Redaktion. Was erwarten die Experten denn für Preise an den Zapfsäulen nach Auslaufen des Tankrabatts jetzt?
Der ADAC rechnet wieder mit der 2-Euro-Marke, weil die Energiepreise sich durch den Iran-Konflikt vorerst nicht senken werden. Ein Sprecher verweist darauf, dass viele immer noch E5 bei Benzin tanken, weil sie Angst haben, dass E10 den Motor kaputt macht, aber 5 bis 6 Cent billiger ist. Fast alle Autos, die ab 2010 gebaut wurden, vertragen aber E10 und da kann man eben sparen. Durch den Rabatt, der die Bundesregierung 1,6 Milliarden Euro an Steuermindereinnahmen gekostet hat, konnten Autofahrer zwischen 20 und 30 Euro pro Tankfüllung sparen.
Heute Morgen hat sich ja unsere Ministerpräsidentin Manuela Schwesig im Norddeutschen Rundfunk zu den Lebenshaltungskosten im Osten geäußert, unter anderem auch zum auslaufenden Tankrabatt. Wie sieht sie das?
Schwesig meint, dass es auch in Deutschland eine Deckelung der Preise durch die Bundesregierung geben sollte.
Was ich kritisiere ist, dass die Bundesregierung den Tankrabatt auslaufen lässt und nicht sagen kann, ob trotzdem die Energiepreise an der Zapfsäule stabil bleiben. Und deshalb hätte sich der Bundeskanzler für einen Tankdeckel einsetzen müssen, so wie Luxemburg. Und auch dafür einsetzen müssen, dass die großen Ölkonzerne, die nachweislich viele Millionen Euro jeden Tag mit den angestiegenen Spritpreisen verdienen, auch ihren Beitrag leisten.
Außerdem fordert Schwesig eine Steuerreform, die vor allem kleine und mittlere Einkommen entlastet.
Schluss also mit dem Tankrabatt. Vielen Dank für die Informationen, Frank Schwarz. Die Konjunktur in unserem Land verläuft nach jüngsten Prognosen auf einer Nulllinie. Eine leichte Erholung wird erst für den Herbst erwartet. Und dennoch zeigt sich der Arbeitsmarkt im Nordosten, wie man so schön sagt, robust. Die Arbeitslosigkeit in Mecklenburg-Vorpommern ist sowohl gegenüber dem Vormonat als auch gegenüber dem Vorjahr zurückgegangen. Das ist mal eine positive Nachricht. Gleichzeitig suchen viele Branchen händeringend Fachkräfte. Michael Seidel aus unserer Aktuell-Redaktion, wie erklärt sich das?
Nun, aus der Struktur des Arbeitsmarkts. Neue Arbeitsplätze entstehen momentan vor allem im Gesundheits- und Sozialwesen, in der Immobilienwirtschaft und bei diversen Dienstleistungen. Das zieht offenbar viele Arbeitssuchende an. Das verarbeitende Gewerbe sowie das Bau- und Gastgewerbe haben es dagegen schwer, Fachkräfte zu rekrutieren. Rund 15.400 offene Stellen hat die Arbeitsagentur im Bestand. Das sind 400 mehr als im Vorjahr. Dem stehen 61.900 Frauen und Männer gegenüber, die arbeitslos gemeldet sind. Interessant ist ein Blick auf den Ausbildungsmarkt. Aktuell sind landesweit mehr als 3.400 Lehrstellen unbesetzt. Demgegenüber suchen noch knapp 3.000 Bewerber nach Ausbildungsplätzen. Hier ist das Angebot also größer als die Nachfrage. Insgesamt spricht die Agentur von einem robusten Arbeitsmarkt. Die Arbeitslosigkeit sei auf 7,6% im Landesdurchschnitt gesunken, sowohl gegenüber dem Vormonat als auch gegenüber dem Vorjahr, trotz der anhaltend flauen Konjunktur. Spitzenreiter bei der Arbeitslosenquote bleibt die Landeshauptstadt Schwerin mit 9,6%. Als Grund wurde bisher angeführt, dass hier der Anteil an Bürgergeldempfängern, vor allem ausländischer Herkunft, besonders hoch sei. Rostock liegt mit 7,5% knapp unter Landesdurchschnitt. Die höchste Quote teilen sich mit 8,8% die Kreise Vorpommern-Greifswald und Mecklenburgische Seenplatte. Die niedrigste Arbeitslosigkeit verzeichnen mit 5,9% die Landkreise Rostock und Ludwigslust-Parchim. Hier im Südwesten gibt es allerdings auch die höchste Zahl an Pendlern, also Menschen, die täglich die Heimat verlassen, um vor allem im Großraum Hamburg zu arbeiten.
Michael Seidel mit den aktuellen Arbeitsmarktzahlen. Und jetzt weitere Meldungen. Die Zahl der Rechtsextremisten in Deutschland ist im vergangenen Jahr laut Verfassungsschutz auf fast 60.000 gestiegen. Das sind etwa 8.000 mehr als 2024. Im neuen Jahresbericht der Behörde heißt es, besonders beunruhigend sei der Trend, dass Rechtsextremisten immer häufiger online um Kinder und Jugendliche werben. Bundesinnenminister Dobrindt warnt aber auch vor der wachsenden Gefahr durch Linksextremisten. Das Bundesamt für Verfassungsschutz stufte im vergangenen Jahr mehr als 42.000 Menschen als Mitglieder der Szene ein. Das ist ein Anstieg um etwa 4.200. Nach den tödlichen Schüssen in Stade in Niedersachsen soll heute über einen Haftbefehl gegen den Tatverdächtigen entschieden werden. Außerdem gehen die Ermittlungen zum Motiv des Mannes weiter. Polizei und Staatsanwaltschaft gehen von einem Sorgerechtsstreit aus. Gestern waren in einer Einrichtung in Stade, in der junge Mütter und ihre Kinder betreut werden, 6 Mitarbeiter der Jugendhilfe und des Jugendamtes erschossen worden. Die Zahl der Baugenehmigungen ist in Mecklenburg-Vorpommern in den ersten 4 Monaten des Jahres deutlich gestiegen. Bis Ende April haben die Ämter knapp 1.100 Anträge genehmigt. Das sind gut 350 mehr als im Vorjahreszeitraum. Vor allem beim Wohnungsbau gehen die Zahlen laut Statistischem Amt nach oben. Gut 620 Wohngebäude, die meisten davon Einfamilienhäuser, haben grünes Licht der Bauämter bekommen. Das sind fast doppelt so viele wie noch in den ersten 4 Monaten des vergangenen Jahres. 12:06 zu Jörni Mittagsschau kompakt auf NDR1 Radio MV. Nach dem Spiel gegen Ecuador war ja schon zu sehen, wie die deutsche Fußballnationalmannschaft auch spielen kann, nämlich schlecht. Die Niederlage gegen Paraguay heute Morgen war also nur eine logische Folge, die Fortsetzung des schlechten Auftretens. Immerhin konnte man scherzhaft sagen, wir haben in 2 Ländern in Südamerika für einen Nationalfeiertag gesorgt. Ja, und während unsere Gegner jubeln, werden hier bei uns die kritischen Stimmen zum Zustand der deutschen Nationalmannschaft laut. Annette von Eickel aus dem ARD-WM-Team schaut auf die Leistungen der deutschen Mannschaft.
Es war eine Frage der Ehre. Die deutsche Mannschaft wollte sich und Fußball-Deutschland beweisen, dass sie besser ist, als die vergangenen Jahre vermuten ließen. Und die Gelegenheit dafür schien günstig gegen das Team aus Paraguay, das so gerade eben noch in die K.O.-Runde eingezogen war. Doch innerhalb von 120 Minuten und einem Elfmeterschießen wurde die Frage der Ehre zur Antwort der Lehre.
Um es zusammenzufassen, wenn du ausscheidest in der ersten K.O.-Runde bei so einem großen Turnier mit so vielen Mannschaften, ist es deutlich zu wenig für den deutschen Fußball.
Die Mannschaft von Julian Nagelsmann zeigte gegen Paraguay von allem zu wenig. Zu wenig Bewegung, zu wenig Torgefahr, zu wenig Überzeugung, zu wenig Kreativität. Erst nach dem Abpfiff gab es ausreichend Selbstkritik, zum Beispiel von Kai Havertz.
Wir alle, wir packen uns natürlich an die eigene Nase. Ich glaube, vor allem wir Spieler, wir waren alle top eingestellt. Wir wussten, was der Matchplan war.
Der ließ sich auf dem Feld allerdings nicht erkennen. Und Julian Nagelsmann schafft es mit seinem Coaching nicht, neue Impulse zu setzen oder seiner Mannschaft Sicherheit und Überzeugung zu geben.
Zu weit gehört auch, dass das 2-1 Standardtor, natürlich kann man wieder sagen, ja, wir hätten es auch anders lösen müssen, aber es war ein reguläres Tor. Das ist ein Vollwitz, dass es abgepfiffen wird.
Es ist allerdings auch eine Frage der Ehre, sich als deutsche Nationalmannschaft gegen Paraguay nicht von einer Schiedsrichterentscheidung abhängig zu machen oder das eigene Spielglück im Elfmeterschießen herauszufordern und dieses dann mit 3 halbherzigen Fehlschüssen selbst zu verspielen. Und so bleibt am Ende zu Recht diese Lehre, die Nadim Amiri nach dem WM-Aus verspürte.
Teilweise auch schockiert, weil wir alle, glaube ich, nicht gerechnet haben, dass wir heute hier ausscheiden und es morgen nach Hause geht, leider.
Nach dem WM-Aus im 16. Finale stellt sich jetzt natürlich auch die Trainerfrage. Und die ist in gewisser Weise auch eine Frage der Ehre für Julian Nagelsmann.
Ich bin auf jeden Fall keiner, der wegläuft. Aber klar, ich kenne auch Mechanismen im Fußball. Ich entscheide es nicht, ich habe Vertrag und stehe auch zur Verfügung. Aber am Ende weiß ich, wie es im Fußball läuft.
Wenn aus der Frage der Ehre eine große Lehre wird.
Deutschland ist ausgeschieden. Vielen Dank mit den Informationen, Anne von Eickels. Ja, nur die wenigsten haben sie schon in freier Wildbahn gesehen. Dabei leben sie als Kulturfolger direkt vor unserer Haustür, Schleiereulen. Denn wo Menschen leben, gibt es auch ihre bevorzugte Beute, nämlich Mäuse. Wenn die aber weniger werden, wird es auch für die Eulen eng. Franz Fanta aus der Redaktion Landwirtschaft, Umwelt und Natur war im Landkreis Ludwigslust-Parchim mit einem Raubvogelexperten unterwegs. Franz Fanta auf den Spuren der Schleiereule.
Ein herzförmiges Gesicht, ein gekrümmter Schnabel und scharfe Krallen an den Fängen. Gerade mal ein paar Wochen alt, mit vielen weißen Daunen, aber schon zu erkennen, eine kleine Schleiereule. René Feige von der Ornithologischen Arbeitsgemeinschaft MV ist unter das Dach der Kriwitzer Kirche gestiegen, um den Vogel zu beringen. Damit Ornithologen ihn immer wieder zweifelsfrei identifizieren können, auch wenn er es dann nicht schaffen sollte. Besonders stärkere Winter wie der vergangene nämlich sind eine Gefahr für die Schleiereulen.
Je länger die Schneedecke ist, je eher auch die Felder vereist sind und kein Zugang zu den Beutetieren möglich ist, also zu den Feldmäusen, umso härter trifft es die Art. Und wenn das über viele Wochen passiert, verhungern die Vögel natürlich.
Wie stark die Auswirkungen sind, ist bislang noch nicht klar. Fakt ist, hier ist nur noch ein Küken im Nest. Seine 3 Geschwister sind vor kurzem gestorben. Ein ähnliches Bild 4 Kilometer weiter in der Dorfkirche in Zapel. Als der Beringer den Nistkasten öffnet, fühlt sich der übrig gebliebene Jungvogel bedroht.
Du machst so einen Krach hier? Das ist ein richtiger Flauschball, ne?
Die Vermutung, die Altvögel haben die schwächeren Küken getötet und dann verfüttert. Das tun sie, wenn die Nahrung knapp wird.
Also wir haben kein gutes Mäusejahr. Das wissen wir schon, das sieht man am Brutbeginn der Eulen. Die haben also nicht im März schon angefangen zu brüten, sondern erst im April. Durch den längeren Winter ist das schon durchaus zu vermuten, dass wir eine schlechtere Nahrungssituation haben.
Genau wie härtere Winter, sagt René Feige, seien auch Schwankungen in der Eulenpopulation normal. Erkennbar würden die zuallererst in den Nestern.
In den letzten Jahren waren wir sehr verwöhnt. Da hatten wir teilweise 5, 6, 7 oder 8 Jungvögel drin. Und das in der Erstbrut und hatten noch eine zweite hinterher. Das werden wir wohl dieses Jahr nicht mehr erleben.
Aber keine Panik, beruhigt der Experte. Erfahrungsgemäß könnten die Schleiereulen solche Verluste in den Folgejahren wieder ausgleichen.
Franz Fanta über die Schleiereulen.